Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom. Es ist jetzt 2 Wochen her seit der letzten Heise Show. Dafür nochmal Entschuldigung, dass es hat irgendwie, also der technische Grund, der dafür gesorgt hat, dass ich eine Verzögerung angesagt habe, hat dafür gesorgt, dass wir es leider gar nicht aufzeichnen, ausstrahlen konnten. Aber jetzt sind wir wieder da und tun so, als wäre nichts passiert. Genau, zur gewohnten Zeit um 12. Mit mir hier sind noch Jürgen Kuri aus dem Newsroom auch und Holger Bleich aus der CT-Redaktion.
Moin.
Moin, genau, so. ganz bin ich immer noch nicht so mit dem Moin so Nachmittag. Obwohl ich schon eine Weile hier bin. Genau, heute möchten wir ein bisschen sprechen darüber, dass schon vor ein paar Tagen und allein, dass ich mich jetzt nicht direkt so erinnern kann, zeigt schon so ein Problem dieser Geschichte, die EU-Kommission empfohlen hat, du kannst das ja gleich noch erklären, dass die Inhalteanbieter im Internet stärker gegen bestimmte Inhalte vorgehen. Terroristische,
illegale Online-Inhalte.
Nein, nicht die Inhalteanbieter, sondern die Content-Plattformen.
Die Content-Plattformen, genau. Deswegen guckst du mich so irritiert an. Okay. Genau, soziale Netzwerke wie Facebook, aber eben nicht nur die großen, auch alle. Eigentlich auch wir.
Ja.
Genau. Alle. Stärker dagegen vorgehen müssen. Und ein Mittel, das sie genannt haben, sind Upload-Filter. Das heißt?
Das heißt, dass proaktiv Inhalte schon gescannt werden sollten auf irgendwelche Rechtswidrigkeiten hin, sei es Urheberrecht, sei es terroristische Inhalte, sei es Betrug, sei es sonst irgendwas. Und wenn dort sowas schon erkannt wird, dann sollen die Inhalte, wenn es geht, gar nicht erst auf die Plattform kommen, sondern schon vorher gesperrt werden.
Genau, weil nur zur Erklärung, also im Moment ist es ja so, dass Sachen erstmal veröffentlicht werden können bei den meisten Plattformen und danach geprüft werden
Notice and Takedown
müssen, wenn jemand darauf hinweist.
Ja, also wir haben mehrere Verfahren, genau. Soll ich das mal kurz erklären?
Ja.
Also jetzt in der Empfehlung, in der es jetzt im Moment geht, die ist vom 1. März von der EU, von der EU-Kommission, geht es zurzeit nur um terroristische Inhalte. Nur in Bezug auf terroristische Inhalte verlangt man von den Providern, dass sie ab sofort sogenannte Upload-Filter einsetzen, um Inhalte schon vorab zu scannen und gegebenenfalls gar nicht erst zu veröffentlichen. Es geht also immer um User-Generated Content. Es geht also das, was Nutzer von Plattformen online stellen, nicht was die Plattformen selbst online stellen.
Ne? Und heißt das jetzt, dass also so ein Upload-Filter, so wie ich es verstanden habe und glaube ich auch unsere Leser, ist so, dass wenn man einmal eine Sache hochlädt, also zum Beispiel ein Enthauptungsvideo, das wäre jetzt ja, so ein klassischer
das ist
Fall,
ein klassisches Beispiel.
Und das wird runtergenommen von der Plattform, weil sie darauf hingewiesen wurde, dass es dann einen Filter gibt, der dafür sorgt, dass es nicht wieder hochgeladen wird.
Es gibt
wird.
Ein ganz konkretes Beispiel.
Ja.
Und zwar ist dieses, und das ist das auch, was im Moment schon eingesetzt wird von Microsoft. Microsoft hat so einen Content-Filter entwickelt auf Basis von Hashes.
Ja.
Also Inhalte, die als rechtswidrig klassifiziert wurden. Bei Microsoft ging es immer um kinderpornografische Inhalte, also um Darstellung von Kindesmissbrauch.
Ja.
Die haben das entwickelt für ihre User-Generated-Content-Plattformen, nämlich OneDrive vor allem, also für Cloud-Speicher.
Ah, okay.
Die setzen das schon lange ein, nämlich in Cloud-Speichern für User und für Unternehmen. Da wird permanent gescannt und geguckt, sind da Bilder oder Videos, es geht um Bilder und Videos, sind da Bilder oder Videos vorhanden, die wir mit Hashes identifizieren können, also die wir schon mal als kinderpornografisches Material identifiziert haben. Falls ja, wird automatisch eine Meldung generiert an einen Menschen bei Microsoft, an einen Prüfmenschen, der nochmal guckt und der dann selbst auch eine Strafanzeige stellt. So, und dieses System wird jetzt auch genutzt, also wird auch von den Plattformen, von anderen Plattformen mittlerweile auch für kinderpornografische Inhalte benutzt, aber eben auch schon lange, schon seit letztem Jahr, für jede Form von terroristischen Inhalten. Momentan sagt man, sagt die EU selbst, sind weit mehr als 50.000 Hashes da schon drin von zum Beispiel Enthauptungsvideos oder entsprechendem Bildmaterial. Wie scharf dieser Filter ist, also wie unscharf die Hashes sind, ob auch ähnliche Sachen, gespiegelte Sachen, Ausschnitte, farbverfremdete Sachen erkannt werden können, dazu äußert sich kein Mensch. Also es geht im Moment, auch in der Empfehlung von der Europäischen Kommission, geht es im Wesentlichen um diesen Microsoft-Filter. Weil der sich also einigermaßen erfolgreich herausgestellt hat. Und dem sollen sich doch jetzt bitte alle anschließen. Es sind im Moment übrigens schon angeschlossen, nicht nur Microsoft. Microsoft stellt den zur Verfügung. Facebook und Instagram nutzen den schon. Also Facebook und die Tochter Instagram. Twitter nutzt den. Und Google mit den angeschlossenen Netzwerken, zum Beispiel YouTube und Google Plus, nutzt den auch schon.
Jetzt gibt es gleich die erste Frage. Hashpreis wird, wäre ja okay, weil Sie davon ausgehen, dass dann ein Richter schon mal gesagt hat, dass das illegal ist. Aber darum geht es gar nicht.
Es geht in dem Fall aber auch nicht um einen Richter. Es geht in dem Fall um Prüfmenschen bei den entsprechenden Netzwerken. Mhm. Ne? Und die füttern alle jetzt den Filter. Nicht nur Google selbst, nicht nur Microsoft selbst, sondern die sind alle daran beteiligt. Auch zum Beispiel diese Prüfagenten von Facebook. Wenn da was deklariert wird als Terrorinhalt, dann fließt das in diese Datenbank zurück.
Das heißt, es ist nicht schon irgendwie durch ein Gerichtsverfahren gegangen, sondern
nicht unbedingt, kann aber sein. Also es kann zum Beispiel, also was zum Beispiel auch angeschlossen ist, Europol hat eine eigene Hash-Datenbank gemacht. Mhm. Das ist diese Sirius-Datenbank, die ist da auch angeschlossen. Und deswegen sind die auch so knallhart in ihrer Empfehlung. Wir können ja vielleicht nochmal gleich darauf kommen, wie bindend so eine Empfehlung ist. Sind die knallhart und sagen, wenn Europol zum Beispiel das schon als Terrorinhalt erkannt hat, dann bitte innerhalb von 60 Minuten löschen. Entweder proaktiv oder innerhalb von 60 Minuten. Ansonsten wird es kritisch.
Ja. Genau, also du hast es gerade schon gesagt, aber nur noch mal zur Sicherheit. Also die haben alle, beziehen sich alle auf die gleiche Datenbank quasi. Benutzen nicht alle die gleiche Technik mit verschiedenen Datenbanken, sondern wenn Facebook was deklariert.
Es ist jedem anheimgestellt, einen Upload-Filter einzubauen. Die nennen das auch wörtlich Upload-Filter. Ja. Allerdings sagen sie, natürlich kann das nicht jede Plattform machen. Deswegen sollen sich bitte die kleinen Plattformen mal mit den großen verständigen und von deren Know-how partizipieren. Zu gut Deutsch, alle sollen diese Plattform benutzen. Anders kann man das nicht interpretieren.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Beispiel zu diesem Microsoft-Ding. Du hast OneDrive angesprochen, nur ist OneDrive ja keine öffentliche Plattform, sondern speichere ich meine Dateien drauf. Kinderpornografie ist klar, Besitz von Kinderpornografie ist strafbar, logisch, ne? Gut, wenn ich da Kinderpornografie hochladen würde in meinen privaten Account, würde ich mich sofort strafbar machen als Besitzer. Aber es gibt ja auch andere Inhalte, wo man sagt, sie zu verbreiten ist illegal, aber sie zu besitzen erstmal nicht. Mhm.
Deswegen
auch selbst bei diesen Köpfungsvideos oder Bildern wäre ja ein Journalist, der darüber recherchiert und dieses Material sich angucken will, lädt es auf seinen OneDrive-Account und wird dann gesperrt.
Deswegen sollten wir es auch trennen. Also Microsoft setzt das bei OneDrive nur bei Fällen von Kindesmissbrauch ein, nicht bei Terrorinhalten. Mhm. Aber natürlich ist dieses System offen für jede Form von Inhalten. Ja. Ne? Es geht ja wirklich nur darum, Hash-Abgleiche zu machen, mehr nicht. Und angeblich funktioniert das schon sehr gut. Übrigens, brüsten sich, es gibt von der EU ein EU-Internetforum, wo alle großen Plattformen auch vertreten sind, andere Experten, das tagt einmal im Jahr und beim letzten Forum im Dezember haben sich sowohl Facebook als auch Google damit gebrüstet, dass sie mit dem maschinellen Lernen so weit sind, dass sie sowieso schon ganz viel vorab filtern. Also Facebook spricht von 98% von Terrorinhalten, die sie schon erkennen und vorab filtern, und Google meint sogar, sie sind mit dem maschinellen Lernen bei illegalen Inhalten, insbesondere bei eindeutig Terror, zum Beispiel Terrorvideos oder so, IS-Videos und so weiter, schon so weit, dass sie fast 100% erkennen und langfristig sogar davon schwärmen, dass sie vielleicht sogar 160.000 Stellen dadurch einsparen können, weil sie überhaupt keine Leute mehr brauchen, die prüfen. Allerdings, das muss man auch fairerweise sagen, die Empfehlung der Europäischen Kommission hat den Vorbehalt, dass auch wenn gesperrt wird, vorab gesperrt wird durch einen Upload-Filter, bitte immer noch mal ein Mensch drüber gucken muss, ob es kein falsch Positives ist. Ja. Also die haben schon noch entfernt im Hinterkopf, dass es sowas wie Overblocking gibt zumindest. Genau.
Also ich würde auch, weil du es, also wie du das Thema erklärt hast, also wie das bei Microsoft funktioniert, ist es einmal zumindest irgendwo hingestellt worden, wo es dann überprüft wurde. Danach soll es nicht wieder dahingestellt werden. Aber diese automatischen Sachen von Google und Facebook, die funktionieren wahrscheinlich so, dass sie es theoretisch ist das Ziel sicher, dass sie es vorher erkennen, bevor es überhaupt veröffentlicht wird.
Und bei Facebook, die sind übrigens, sagen sie selber zumindest, auch bei der Texterkennung schon ziemlich weit, bei der maschinellen Texterkennung. Die beziehen sich also nicht mehr nur noch auf Bilder, Töne und Videos, sondern auch schon auf Texte, auf Postings, Textpostings, in denen sie, von denen sie erkennen wollen, dass sie illegalen Inhalt enthalten.
Oder so wie das, gut das funktioniert, sieht man ja immer, wenn irgendwelche Satire-Seiten gesperrt werden. Ja. Und so. Also,
wobei, das passiert ja nicht automatisch in der Regel.
Ja. Aber das wäre ja auch, weil im Forum schon viele darüber diskutiert haben, inwieweit das Zensur bedeutet. Mhm. Also auch wenn es jetzt von der Plattform ist, natürlich was anderes. Also Zensur ist ja staatlich, aber dass die Plattform vorab entscheiden, ob was veröffentlicht wird. Also dieses System, wie du es erst beschrieben hast, macht das ja nicht, also das von Microsoft. Aber das Ziel offensichtlich oder das, womit sich zumindest Plattformen brüsten, ist, dass sie es vorher kennen können, auch wenn es, sagen wir jetzt, erstmal um Sachen geht, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass es gerechtfertigt ist, aber das ist ja am Anfang immer so.
Der Begriff Zensur fällt natürlich oft, das ist klar. Ich bin mit dem Begriff eben, das habe ich hier an der Stelle auch schon öfter gesagt, immer sehr vorsichtig. Es ist, sagen wir mal so, es wird eine Infrastruktur geschaffen und bereitgestellt, erstmal eine technische Infrastruktur, die dazu geeignet ist, eine Zensur ausüben zu können. Im Moment geht es darum, sagt zumindest die Europäische Kommission, und das sagt natürlich auch zum Beispiel, hat die Bundesregierung gesagt, im Falle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, es geht nur um eindeutig illegale rechtswidrige Inhalte, um die zu unterbinden. In dem Moment ist es natürlich keine Zensur. Das ist ja klar. Also Zensur, bei Zensur geht es darum, zum Beispiel, wenn der Staat missliebige Meinungen ausblendet. Genau. Oder ausschaltet. Das ist in dem Fall nicht so. Aber natürlich, Overblocking wäre eine Vorform von Zensur auf jeden Fall. Und mir geht es in erster Linie darum, dass hier Fakten geschaffen werden. Es wird hier eine Infrastruktur etabliert, die sich natürlich doch zu ganz anderen Zwecken nutzen lässt, die es bisher nicht gab. Wir hatten lange Zeit die Diskussion zum Beispiel in Deutschland über Netzsperren. Auch im Falle von der Kindesmissbrauchsdebatte, damals die Aktion von Ursula von der Leyen. Auch wir haben uns dagegen gestellt, dass überhaupt erst so eine automatisierte Struktur geschaffen werden kann, dass man blitzschnell irgendwelche Inhalte ausblenden kann. Weil wer bestimmt denn später, was Recht und was Unrecht ist? Also wir müssen immer bei jeder Form von solchen technischen Maßnahmen, meiner Ansicht nach, muss man immer das Missbrauchspotenzial im Hinterkopf haben. Und wenn jetzt mal jemand anders da wäre, der das ganz anders benutzen will.
Vor allem, weil wir in Europa gucken können und sehen können, dass es über bestimmte Meinungen jetzt schon oder bestimmte Inhalte jetzt schon unterschiedliche Meinungen gibt, was rechtswidrig ist oder nicht. Also in Deutschland ist immer ganz klar, dass Inhalte aus dem Dritten Reich, also die, was irgendwie verherrlichen, illegal sind, während das in Europa, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in Großbritannien auf jeden Fall nicht so gesehen wird. Und es gibt natürlich andere Diskussionen jetzt mit polnischen Gesetzgebung über auch, da geht es auch um den Zweiten Weltkrieg, aber in eine andere Richtung. Also das ist ja eigentlich, ist jetzt schon klar, dass das mit, auch wenn du sagst, eindeutig rechtswidrig, ist dann irgendwann so schnell nicht mehr eindeutig.
Also ich und viele andere auch, glaube ich, haben noch ein ganz anderes Problem. Das ist ja was wir immer wieder beobachten in den letzten Jahren, ist, dass es gibt ja den Konsens bei bestimmten Straftaten, die sind sehr verwerflich. Dazu gehört eben Terror und dazu gehört auch Kindesmissbrauch. So, und auf das sind die ganz eindeutigen, krassen Fälle. Und damit wird immer argumentiert. Allerdings, wenn man sich dann die ganze Empfehlung durchliest der Europäischen Kommission, geht es eben nicht nur darum, es geht hier, soll ich es mal vorlesen? Hierunter fallen natürlich terroristische Inhalte, Materialien mit der Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs, klar. Und jetzt geht's aber los. Illegale Hetze. Illegale Hetze ist ja schon so ein Begriff, der ist auch, illegale Hetze ist in jedem europäischen Staat anders definiert. Ja. Die zum Beispiel den Vorwurf der Volksverhetzung und den Straftatsbestand, den gibt es in anderen Staaten so nicht, in der Form wie in Deutschland. Gewerbliche Betrügereien, ne? Also zum Beispiel falsche Produktbeschreibungen und sowas. Ja. Also das ist total krass, das fällt auch darunter. Ne? Verletzungen am Recht des geistigen Eigentums. Und da sind wir aber auf der eigentlichen Schiene. Ja. Es geht nämlich hier auch da, es geht um die Durchsetzung des Urheberrechts, wie so oft. Ne? So, und es gibt eine sehr starke Urheberrechtslobby in der Europäischen Union, die da jeden Tag auf der Matte steht, die sehr stark dahin drängelt, dass eben Upload-Filtering bei Urheberrechtsverletzungen eingesetzt wird. Also dass Urheberrechtsverstöße gar nicht mehr ins Netz gelangen können, bevor sie dann wieder rausgehen.
Ja, wobei selbst da, also man muss ja da nicht nur jetzt nur die Urheberrechtslobby ansprechen. Ich meine, selbst da wissen wir ja, wie das Overblocking funktioniert von YouTube und Ähnlichem, die mit ihrer Content-ID oft Sachen sperren, die von irgendwelchen angeblichen Urheberrechtsinhabern angemahnt werden und was gar nicht stimmt oder wo die sich selber getäuscht haben.
Und genau Content-ID ist das Modellprojekt in der Europäischen Union. Content-ID von YouTube gilt als das große Vorbild und an dem sich alle orientieren. Und das ist zum Beispiel, es steht ja auch die Reform der Urheberrechtsrichtlinie an. Ne? Und da ist jetzt gerade gestern wieder rausgekommen, das befindet sich ja gerade im Vorschlagsprozess noch, dass der letzte Vorschlag, der im Europäischen Parlament gelandet ist, eben genau wieder die Upload-Filter vorsieht. Ne, zwangsweise für alle Plattformen und basierend auf dem Modell Content-ID. Das würde darauf rauslaufen, weil YouTube hat Millionen, Abermillionen Euros da rein investiert und Dollars rein investiert in dieses Projekt Content-ID. Das kann keine andere Plattform in der Zeit, wie die Urheberrechtsreform jetzt kommt, auf die Beine stellen. Es würde darauf rauslaufen, dass wahrscheinlich alle Content-ID nutzen müssen, früher oder später.
Genau, also jetzt haben wir ja so ein bisschen den Hintergrund, dass erstmal, warum das wichtig ist und was es bedeutet. Aber du hattest ja vorhin schon angekündigt, dass du mal kurz sagst, also wir haben immer das mit der Empfehlung betont. Das klingt jetzt alles nicht ganz so. Also Empfehlung, also ich kann dir Sachen empfehlen und erfahrungsgemäß, oder jetzt nicht bei dir, aber naja. Was heißt Empfehlung?
Bitte. Also, soll man noch einen Schritt zurückgehen? Ja, vielleicht sollten wir mal ganz kurz auf den Gesetzgebungsprozessen der EU eingehen. Gerne. Also, wir haben ja die Europäische Kommission. Es gibt ja drei Säulen in der EU. Die Europäische Kommission ist quasi die Regierung. Die kann selber keine Gesetze verabschieden. Das darf sie nicht. Die darf aber Gesetzesinitiativen einbringen. Das tut sie auch regelmäßig. Quasi als einziges Organ. Und die ist wiederum bestimmt von den Kommissaren, Bereichskommissaren, die aus den Mitgliedsländern, aus den Regierungen der Mitgliedsländer bestimmt werden. Ist also ein mäßig demokratisch legitimiertes.
Bestimmt, aber vom Parlament zumindest bestätigt und durchaus auch mal zurückgewiesen werden.
Genau.
Die Kommissare.
Genau.
Also das Parlament hat zumindest, also wie auch bei uns in der Regierung.
Die ganze Kommission.
Ah, genau, ablehnen. Sie können. Ja. Genau, stimmt. Ja.
So, aber wie gesagt, selber ist sie kein gesetzgeberisches Organ, es ist eher so eine Art Regierung. So, und dann gibt es zwei gesetzgeberische Organe. Das eine ist das Parlament und das andere ist der Europäische Rat, beziehungsweise der Ministerrat, wo die Fachminister aus den Staatenregierungen drin sitzen regelmäßig und über die Gesetze abstimmen. Und wenn sich Parlament und Rat nicht einig werden, dann setzen sie sich noch mit der Kommission zusammen und treten dann in diese Trilogverhandlungen und klüngeln dann irgendwie aus, wie man dieses Gesetz so entschärfen und passend machen kann, dass es dann entweder eine Richtlinie werden kann, das ist die eine Form des Gesetzes, oder eine Verordnung, das ist die andere Form des Gesetzes.
Aber dazu sagen muss, dass das Parlament sich da schon öfters auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, also nur so, wie wir das wollen, sonst.
Ja, aber im Moment sieht das eben zum Beispiel bei der Urheberrechtsreform ziemlich schlecht aus, ne? Weil es kommt immer darauf an, wer da federführend ist, und das ist im Moment eben ein CDU-Typ, der Axel Voss, der da auch das Vorschlagsrecht hat, und der hat jetzt gerade mal wieder so einen Kompromissvorschlag eingereicht ins Parlament, der, wie aber rausgefunden wurde, eindeutig aus der Feder direkt der Kommission stammt. Also das hat man in den Metadaten des Dokumentes gesehen gestern. Das ist total absurd. Ja. Aber davon ab, wie gesagt, dass die Kommission darf selber nicht keine Gesetze machen oder so. Aber die Kommission hat das Rechtsmittel der Empfehlung. Mhm. Die kann also sagen, wir empfehlen Unternehmen aus der freien Wirtschaft zum Beispiel dringendst folgende Maßnahmen umzusetzen. Und genau sowas ist dieses hier. Empfehlung der Kommission für wirksame Maßnahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten. Ja. Und dann steht da klipp und klar drin, wenn ihr diesen Maßnahmen nicht unverzüglich nachkommt, und wir werden das täglich kontrollieren, dann werden wir ein Gesetzentwurf machen, der euch zu diesen Maßnahmen zwingen wird. Wollt ihr das wirklich, oder wollt ihr unseren freiwilligen unseren Empfehlungen nachkommen?
Aber natürlich mit dem Hintergrund, dass es nicht klar wäre, dass dieser Gesetzentwurf durchs Parlament so gehen würde.
Genau, das wäre dann der Vorbehalt, der würde dann vielleicht ein bisschen abgeschwächt, vielleicht würden ja auch die Upload-Filter dann rauskommen. Ja. Aber im Moment sind die erstmal von der Kommission dringendst auf Goodwill angehalten. Das ist, ich nenne es immer erzwungene Selbstregulierung. Ja. In Deutschland heißt es regulierte Selbstregulierung, was ja auch ein bisschen absurder Begriff ist. Ne, also es hat noch keinen Gesetzescharakter, aber es ist eine Vorstufe zu einem Gesetzentwurf, der vielleicht kommen wird demnächst. Ja. Also Sie sagen klipp und klar, wenn das jetzt, weil das ist nicht das erste Mal, dass Sie das fordern, im September 2017 haben Sie was Ähnliches noch nicht auf Basis. Die Empfehlung nennt sich übrigens formal ein nicht rechtsverbindlicher Rechtsakt. Das ist auch so ein Begriff. Also Proposal auf Englisch. Ja, ne? Ja, und den haben Sie jetzt ausgesprochen, den haben Sie auch lange angekündigt, und jetzt haben Sie es tatsächlich getan.
Genau, okay. Und deswegen ist, es ist zumindest davon auszugehen, dass die Plattform irgendwas machen werden. Also weil
Haben sie ja schon.
Genau, also dass sie jetzt.
Es wird ja schon seit 2 Jahren von der EU gedrängelt. Also es ist ja jetzt nicht neu.
Ja.
Nur dass die Upload-Filter jetzt hier so hart reingekommen sind, das ist wirklich neu.
Ja.
Also man muss auch wirklich sagen, ne, es wird ja viel geschalten aufs deutsche Netz-DG, aufs Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber das hier geht deutlich drüber raus.
Ja,
im aktuellen Koalitionsvertrag steht ganz klar eine Ablehnung von Upload-Filtern drin. Und was kommt hier jetzt über die europäische Hintertür? Upload-Filter. Das ist schon ziemlich krass. Jeder hat damit gerechnet, dass sie jetzt frühestens mit der Urheberrechtsrichtlinie kommen, also erst in ein paar Jahren. Und das sind sie plötzlich da.
Ja. Und was ja jetzt durchaus auch ein interessanter Aspekt ist, den wir auch so ein bisschen angesprochen haben schon vor der Sendung, war, dass das nicht so Wellen geschlagen. Also du hast vorhin erzählt, dass es in Deutschland schon verschiedene Diskussionen gab, die breit geführt wurden, die am Ende auch Sachen verhindert haben, weil ja, weil Leute überzeugt wurden. Ich meine, das ist das Vorgehen in der Demokratie. Aber hier hat das erstens gar nicht es hat nicht die Wellen geschlagen. Mhm. Also wir haben darüber berichtet, man guckt das ja auch immer so, wer berichtet das sonst noch? Mhm. Und dann entwickelt sich eine Diskussion und dann gibt es vielleicht Gegen- und Pro-Argumente, aber das ist gar nicht passiert. Mhm. Und soweit ich das sehe, auch nicht anderswo in Europa, weil das ist auch immer eine Frage. Es hätte ja auch sein können, dass es eine große Diskussion in Frankreich gibt oder so. Und gibt es da irgendwie, also ist das zu technisch? Ist es zu, oder ist es einfach jetzt so oft, dass die Leute irgendwann das Interesse verlieren? Du hast gesagt, die EU-Kommission versucht das immer schon wieder zu machen. Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, es hat mehrere Gründe. Also einerseits ist es so, dass, dass vielen Journalisten, und um die geht es ja im Endeffekt, nicht klar ist, was in Europa gerade alles gemacht wird. Also und welchen Einfluss das auf die deutsche Politik hat. Dass wir alle sitzen in Berlin, alle sitzen in der Hauptstadt und gucken, was die Regierung macht, weil sie es verstehen. Ja. Weil sie den deutschen Gesetzgebungsprozess kennen und so weiter. Sie wissen es. Ja. In Europa, guck mal, wie viele Korrespondenten von Zeitungen in Berlin sitzen, von deutschen Tageszeitungen, auch überregional, und wie viele in Europa. Das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das spielt einfach eine große Rolle. Was ist eine Empfehlung? Das verstehen die nicht. Empfehlung klingt erstmal unverbindlich, gucken wir nicht weiter nach. Dann kommt in dem Fall noch dazu, wenn ihr euch recht entsinnt, es hat einen ganz, ganz pragmatischen, simplen Grund. An dem Tag, das war der 1. März 2018, das war der Tag, als der Bundeshack rausgekommen ist. Ja, so. Ja. Und im Fernsehen, das wissen wir ja, weil wir auch öfter mal irgendwie mit Fernsehen zusammenarbeiten, gibt es in der Regel nicht Zeit für zwei IT-Themen in den Hauptnachrichten. Ja. So. Ein IT-Thema war gesetzt, ne? Das war der Bundeshack. Der nächste Tag, am nächsten Tag ist es dann schon langweilig, das war ein Samstag. Ja. Also fällt so eine Nachricht einfach hinten runter oder wird vielleicht am Rande irgendwie vermeldet, weggemeldet oder so.
Also wobei es in dem Fall auch so ist, wir haben ja darüber berichtet, mehrmals, und es stieß aber auch bei den Lesern nicht auf so ein Interesse. Mhm. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, so ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung gibt es so einen ähnlichen Effekt. Da ist der Begriff noch irgendwie so aufgeheizt, dass es noch auf mehr Reaktionen gibt. Aber
er ist
so
halt auch schon für sich sehr technisch.
Ja, steht da Tropfen hüllt den Stein. Man versucht es möglichst immer wieder und stößt auf Widerstand und immer weniger Widerstand und irgendwann merkt es keiner mehr. Mhm. Ja. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es nicht ganz so einfach, weil es inzwischen EU-Urteile dagegen gibt. Aber bei den Upload-Filtern ist ja auch, also diese ganze Geschichte wie geht man mit sowohl illegalen Inhalten um, aber auch mit umstrittenen Inhalten, um es mal so zu sagen, die läuft ja jetzt schon einige Zeit. Er hat, glaube ich, schon viele Zuschauer, viele Leser oder viele, die sich damit beschäftigt haben, auch ermüdet.
Ja, aber wenn du dir anguckst, auch welche Wellen als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz am 1.1. in Kraft getreten ist, 1.1.2018. Das hat ja auch in den Hauptnachrichten ganz schön Wellen geschlagen. Ne? Also, weil es halt hier unmittelbare Auswirkungen gab, direkt sichtbare, und weil halt viele Journalisten auch ganz fleißig draufgehauen haben und gemeldet haben, ne? Dass es hier eben überhaupt nicht passiert.
Es ist halt, also ich hätte auch, würde mir auch denken, dass, du hast es gesagt, dass es erstens weniger Korrespondenten in Brüssel gibt, also zumindest jetzt deutsche Korrespondenten, insgesamt vielleicht nicht, und die aber dann so viel abdecken müssen, weil sie, also in Berlin sitzen dann welche, die sich eben auch nur mit Netzpolitik beschäftigen und dann vielleicht auch den technischen Hintergrund haben, und in Brüssel dann eben nicht, weil die sich weil die EU ja für so viel zuständig ist. Aber das ist ja im Prinzip eine Zustandsbeschreibung, so richtig eine Lösung oder eine Idee, wie man das jetzt verhindern kann. Wir haben ja darüber berichtet, also jetzt hat sich auch ein bisschen aus einer Position in dem Fall nichts falsch gemacht, das wäre ja auch, könnte man ja sonst auch eingestehen, aber dass man irgendwie, also die Sendung wäre ja hier, ist ja so ein Teil auch, dass wir darauf aufmerksam machen. Wir haben aber vorhin auch schon gemerkt, wir haben, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, um das zu erklären, die Hintergründe zu erklären, das ist ja auch so ein Problem.
Das ist ja auch technisch, das ist ja auch nicht so einfach,
genau. Und sonst ist halt, die anderen Themen kommen ja ein bisschen größer vor. Also so europäische Gesetze werden schon diskutiert. Aber was mir aufgefallen ist das ist ja jetzt nichts Überraschendes, aber schon seit Jahren, dass es nicht diese europäische Öffentlichkeit gibt. Also wir haben da ein Parlament, wir haben eine Regierung, man kann jetzt immer drüber diskutieren, wie demokratisch das ist, aber es ist demokratischer geworden immer mit der Zeit. Und ein wichtiger Teil, und dann sieht man eben in Europa, fehlt irgendwie, das ist die vierte Gewalt. Mhm. Also die länderübergreifende öffentliche Debatte darüber. Also wir machen, also in Deutschland ist das immer noch alles sehr gut, weil wir ein großes Land sind mit großen Medien, die sich auch solcher Themen annehmen können, aber in Slowenien wird das doch zum Beispiel...
Also sagen wir jetzt nochmal zum Bereich Netzpolitik. Ne? Ja. Also wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von überaus nützlichen und tollen Bürgerrechtsorganisationen, die sich speziell auf dieses Gebiet, wir haben, ne, wir haben die Digitalgesellschaft, wir haben Digital Courage, und wir haben die GFF jetzt neuerdings.
CCC muss man auch nennen.
CCC, auf jeden Fall, klar, den CCC als Urgestein. Medien
wie Netzpolitik.org.
Genau, ja. Da passiert ganz viel. In Europa haben wir diesbezüglich eigentlich nur EDRI. Ja. Das ist die einzige Organisation, die wirklich dort immer am Puls der Zeit ist und die versucht, möglichst...
Statewatch macht noch ab und zu was.
Ja, aber selbst EDRI hat sich, die waren zum Beispiel auch in diesem EU-Internetforum, aber die haben sich da rausgezogen, weil sie gemerkt haben, sie haben überhaupt keine, machen keine Schnitte gegen die Lobby, die da drin sitzt. Ja. Also, und sind aus Protest dann wieder ausgeschieden letztes Jahr. Du hast, das findet in Europa halt, findet auch Bürgerrecht und ne, finden die verschiedenen Stakeholder wesentlich weniger Gehör. Das ist echt, also ich war ja jetzt da, wir sind ja eingeladen worden auf eine Pressereise für 2 Tage wenigstens mal zur Kommission, zum Parlament. Und man, da hat man nicht so viel Einblick gekriegt, was jetzt die Lobbyarbeit angeht, aber man hat, kriegt schon ein Gefühl dafür, wie sehr stark Interessen und Lobby getrieben, dass da alles funktioniert. Ja. Wobei ich aber auch eine Lanze für die EU brechen muss. Als ich da war, war ich schon sehr erstaunt, wie viele Leute mit Herzblut ich da getroffen habe und gerade auf der Sachbearbeiter, eine Referatsebene, Leute, die da wirklich auch wirklich ganz tolle Positionen vertreten und auch wirklich eine riesen Sachkenntnis haben.
Ja, wobei ich da gleich auch ergänzen will, dasselbe gilt für das EU-Parlament. Wir haben ein EU-Parlament bei allen komischen Leuten, die da drin sitzen, von Marine Le Pen bis zu Farage oder seine Leute.
Das ist halt ein Bürgerparlament.
Haben wir ein Parlament, das von uns gewählt worden ist und das sehr viel erreicht hat, muss man auch mal so sagen, wo es sehr engagierte Leute gibt, gerade auch aus Deutschland.
Ja, guck dir Jan-Philipp Albrecht an und die DSGVO, ne, die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Also sei jedem nochmal der Film ans Herz gelegt, den Demokratie im Rausch der Daten, wo man sieht, wie hart da gerungen wurde um die Datenschutzgesetzgebung, die in Deutschland ja übrigens auch nicht so wahrgenommen wurde, wie sie wahrgenommen hätten. Wir sehen es ja jetzt, ne? die plötzlich alle Panik schieben, weil sie plötzlich mitkriegen, da ist ja eine europäische Verordnung, die muss im Mai ja umgesetzt sein, und zwar von jedem in Deutschland. Huch, europäisches Gesetz, was jeden in Deutschland trifft, komisch.
Ja. Ich finde es ja auch jetzt gar nicht, also man muss ja jetzt nicht direkt schon mal eine Lösung anbieten, auch wenn wir hier natürlich sehr viel Fachwissen versammeln, aber einfach mal dieses, also ich finde das auch immer interessant und sicher auch für unsere Zuschauer, einfach das mal zu beschreiben, dass eine Situation da ist, die nicht optimal ist, sage ich mal. Also, dass es einfach diese länderübergreifende Debatte nicht stattfindet, die aber dann eben auch verhindert, dass es, also es gibt jetzt kein Land, in dem, also ich würde sicher sagen, es gibt kein Land, in dem öfter auch über europäische Netzpolitik diskutiert wird als in Deutschland. Und wir sehen aber, welches Level das gerade mal erreicht dann. Also zumindest ein paar andere Länder können wir ja beobachten und der Rest ist ja oft so klein, dass man das auch, selbst wenn man es könnte, mitkriegen würde, dass es einfach kein großes Thema ist. Mhm. Und dass das einfach irgendwie ein Problem ist, das noch angegangen werden muss.
Wir haben jetzt übrigens, das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt dort bei der Pressereise unterwegs war. Wir haben da übrigens auch mit 3 Kommissaren sprechen können und auch mit Parlamentariern und eben auch auf Referatsebene. War total spannend. Leider off the record bei den Parlamentariern, da dürfen wir nicht drüber erzählen. Was da sehr aufgefallen ist, so vielleicht als Projektion in die Zukunft, man merkt deutlich, dass da so Torschlusspanik herrscht, ne? auch gerade bei den Kommissaren, die wollen jetzt alle noch schnell, deswegen wahrscheinlich auch die Empfehlung jetzt so ein bisschen hoppla hopp, die wollen alle ganz schnell ihre Projekte durchkriegen, auch die bulgarische Ratspräsidentschaft ist ja super aktiv mit der neuen Digitalkommissarin, Frau Gabriel, macht noch ganz, ganz viele aktionistische Sachen in Richtung Fake News vor allem, weil im Mai 2019 ja Europaparlamentswahlen sind. Und alle haben wahnsinnig Angst, die ganzen großen Fraktionen, dass sie weggefegt werden, ne? Weil sie alle Angst haben vor dem Erstarken der populistischen Parteien und dass sich eben die Zusammensetzung dermaßen ändert, dieses Parlaments, dass sie danach nicht mehr arbeitsfähig sind. Ne? Ja. Also allein, ich meine, das Parlament und die Staatsregierung bestimmen dann natürlich auch nach Proporz, welche Kommissare da reinkommen. Die ganze Kommission wird ja dann neu besetzt nach der Europawahl. Ja. Also ganz viele glauben, dass sie da nicht mehr sein werden. Also ich hatte zumindest das Gefühl so bei Frau Gabriel, dass sie nicht unbedingt damit rechnet, dass sie nach Mai 2019, obwohl sie gerade erst im Amt ist, das noch weitermachen wird. Ja.
Okay, das ist tatsächlich nochmal ein anderer spannender Aspekt, den man auch wieder
nicht so offen schirmt. Diese Wahl wird vermutlich einen großen Bruch in der europäischen Politik überhaupt geben.
Ja, wobei man dann immer auffordern kann, dass alle möglichst zur Wahl gehen und die entsprechenden Leute wählen, die dem Europäischen Parlament innerhalb der europäischen Einigung oder so Macht verschaffen.
Weil immer wieder unterschätzt wird, dass dieses Parlament eben mit den letzten EU-Reformen doch ganz schön an Macht gewonnen hat.
Das ist auch so eine Anmerkung von Katrin R. gerade auf YouTube, dass sie findet das alles so intransparent, was auf EU-Ebene stattfindet.
Das finde ich auch.
Ja, es ist halt was anderes als das, was man aus Berlin gewohnt ist. Da kennt man inzwischen, wenn man sich halbwegs ein bisschen damit beschäftigt, die Mechanismen, die da ablaufen und wie das alles so geht und pipapo. Und in Brüssel funktioniert es halt ein bisschen anders, aber das ist man kann alle Informationen kriegen, die man haben will. Es gibt kaum eine Seite, Webauftritt einer öffentlichen Institution, die mehr über das informiert, was läuft und was sie machen und wie das alles funktioniert, als die Webseite der EU.
Das stimmt.
Und das Parlament ist sehr transparent, was sie tun und was sie sagen und was sie machen.
Ich glaube, dass sich diese Transparenz, glaube ich, vor allem darauf bezieht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, dass das Parlament oder dass die Institutionen von sich aus nicht transparent sind, aber was, glaube ich, gemeint ist, ist so eine Art Bringschuld. Also klar stellen sie alles zur Verfügung, nur du musst hingehen und musst es dir holen. Sie klären dich nicht von sich aus auf. Und da finde ich, da müssen wir uns an den eigenen Nase fassen, das ist eher Sache der Medien. Ja, die Medien müssen diese Transparenz herstellen, indem sie viel stärker nach Brüssel gucken und nach Luxemburg gucken.
Ob genau, das weil das, also der Bundestag kommt ja auch nicht zu mir und sagt mir, was er macht. Aber, ja, da
aber, gibt's aber diese, er veröffentlicht seine Dinge auch. Ne?
Also, genau, aber teilweise nicht ganz so gut. Und da gibt es die Medien als Erklärer. Das wäre ja dann auch so die Erklärung
also dazu. Ne? Also nur jetzt, was diese Empfehlung angeht. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich habe alles dabei. Ja. Das liegt alles offen im Web. Ja? Also das ist ein ganz hervorragendes fünfseitiges Factsheet. Ja. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe, was sie am selben Tag, wo sie Empfehlungen ausgesprochen haben, rausgegeben haben, wo sie die Geschichte dieser Empfehlungen über eine Zeitleiste darstellen, warum es dazu gekommen ist, weil einige Parteien eben nicht so mitgemacht haben, wie sie wollten und welche Inhalte es genau betrifft und welche Maßnahmen in der nächsten Zeit dazu anstehen. Ne? Also das gibt es alles. Das liegt auch alles öffentlich auf Webservern.
Ja. Genau, also die Intransparenz ist schon da, das können wir alle bestätigen, aber es ist irgendwie nicht so einfach wie, die geben nichts raus, sondern es ist eine eher komplexere Situation.
Ich glaube übrigens, darf ich noch ganz kurz? Ich glaube, was du vorhin gesagt hast ist, und du auch, das liegt daran auch, dass es so viele Politikfelder gibt. Ich war ja zum Beispiel, was auch sehr lustig war, ich war bei dem täglichen Pressebriefing der Kommission im großen Pressesaal. Durften wir mitmachen, wir hatten zwar kein Fragerecht, aber wir 15 Pressereisejournalisten durften uns mal reinsetzen und zuhören. Okay, und da sitzt dann vorne der Pressesprecher und Vertreter der Kommissare sind dann um ihn rum und das wird zu allem gefragt, das darf zu allem gefragt werden, aber der Pressesprecher, das war dann der Juncker-Pressesprecher, der Kommissionschef-Pressesprecher, stand dann da vorne und musste sich dann erstmal, hat sich die Frage angehört und dann musste dann immer erstmal sich über den ganz speziellen, tiefen Sachverhalt, der dann da abgefragt wurde, informieren. Oder teilweise hat die Leute dann auch einfach mit auf die Bühne geholt. Das ist natürlich wahnsinnig zeitraubend. Ja. Und guck mal, alleine, als die Empfehlung vorgestellt wurde, in der Pressekonferenz, sind die vier beteiligten Kommissare gekommen. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Stimmt, also Andrus Ansip als Digital-Binnenmarktkommissar, die Digitalkommissarin, weil die alle beteiligt war, Digitalkommissarin Gabriel, Sicherheitskommissar King und wer war es noch? Vera Jourová als Justizkommissarin. Ja. Das ist total irre. Also was da, ne? Und all diese Bereiche werden tangiert. Mit so einer einfachen Empfehlung.
Ja, aber wie gesagt, deswegen, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Intransparenz. Ich halte die EU nicht für intransparent, weil man alles wissen kann, wenn man will.
Ja.
Wie gesagt, ich sehe das Problem natürlich aus deutscher Sicht oder so, dass es halt anders funktioniert als das, was in Berlin gemacht wird. Mhm. Es gibt andere Gremien, es gibt andere Institutionen. Die Verhandlungen laufen auf anderen Ebenen ab. Wenn du mit diesen ganzen Berichterstattern und Schattenberichterstattern, wenn du das in der Meldung schreibst, die 90% der Leute wissen nicht, was diese Berichterstatter und die Schattenberichterstatter für eine Rolle haben und warum die wichtig sind, warum die teilweise ja auch solche Verfahren entscheidend beeinflussen. Das musst du wissen, um dann zu wissen, dass das überhaupt relevant ist, was da berichtet wird.
Es wird jetzt
es ist kompliziert?
Pass mal auf, zum Beispiel. Jetzt, wir haben komplementär zu der Datenschutzgrundverordnung gibt es gerade den Entwurf zu einer E-Privacy-Verordnung, die auch wahnsinnig relevant ist für uns alle. Das ist die Komplementärverordnung. Die sollte eigentlich gleichzeitig mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten, wird aber jetzt wesentlich später. Die ist jetzt gerade erst im Parlament. So, dazu wird es dann Trilogverhandlungen geben. Und das ist was ich der EU da ein bisschen anlaste. Das wird jetzt in den Trilogverhandlungen versinken. Ein halbes Jahr lang. Es ist jetzt schon gesagt, dass es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr angefangen wird, der Trilog, bis es eine neue Präsidentschaft gibt, nämlich im Herbst im Moment haben wir die bulgarische, dann gibt es im Herbst die österreichische Präsidentschaft. Erst dann wird es überhaupt angefangen und dann wird es irgendwann nächstes Jahr plötzlich plups, wie Karl aus der Kiste, kommt dann die fertige Grundverordnung raus. Und nur wer wirklich wahnsinnig interessiert ist, ganz viel auf Twitter den Beteiligten folgt, der kriegt ein bisschen mit, wie im Moment der Stand ist. Und ich glaube, daher rührt dieses Gefühl, dass man da gar nicht so viel mitkriegt aus der EU, dass da plötzlich immer fertige Dinge rauskommen.
Ja, vor allem, weil sie dann wahrscheinlich, so wie du es erklärt hast, nächstes Jahr relativ zügig durchgebracht werden müssen, damit sie noch vor der Wahl halt bestätigt wird. Ja, also das ist ja dann schon absehbar. Okay. Also ich finde schon, das ist alles sehr, sehr komplex, auch so Unterschied. Und das, was wir vorhin gesagt haben, also die EU hat irgendwie 25 Amtssprachen, das allein zeigt ja schon, dass eigentlich brauchst du für jedes Thema, was wichtig ist, 25 Journalisten mindestens. Dann hättest du aber nur eine Meinung für jede.
Aber die EU leistet sich auch den Aufwand, was ich sehr toll finde, dass die meisten, fast alle relevanten Dokumente am Tag der Veröffentlichung auch ins Deutsch übersetzt sind. Also die Sprachbarriere ist nicht groß, wenn man sich dem wirklich annehmen will.
Man muss sich auch überlegen, dass natürlich die EU ein weit komplexeres Gebilde ist als jetzt zum Beispiel selbst der deutsche Bundesstaat, der ja über seine föderale Struktur schon kompliziert genug ist. Und wenn man dann vergleicht oder so, wenn man nur mal versucht, zum Beispiel jetzt auf Anhieb das politische System der USA zu verstehen mit den Bundesstaaten, was haben die Bundesstaaten für Rechte, was hat das Parlament für Rechte, welche Rechte hat der Präsident und so, das unterscheidet sich ja auch komplett von dem, wie es hier funktioniert. Und da versteht man manche Sachen auch erstmal nicht, wie manche Sachen zustande kommen und welche Rolle sie überhaupt spielen. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
Ja, es kommen halt immer wieder diese Vorwürfe der Überregulierung, ne? Also Stichwort krumme Bananen und so. Sowas.
Aber das ist doch, krumme Gurken waren es übrigens. Aber das ist doch immer genau dieses Ding. Das holen immer die Leute raus, die der EU irgendwas ans Zeug flicken wollen und sagen nicht, was dahinter steht. Die krummen Gurken wurden auf Initiative des Handels gemacht. Diese Dings, weil die wollten, dass die eben eine bestimmte Form haben, damit sie einfacher lagern und einfacher einschätzen können, wie viele Gurken sind in der Kiste. Und dann kommt hinterher irgendwie die EU ist schuld. Genauso wie natürlich nationale Politiker immer dann, wenn irgendwelche Scheiße passiert, sagen, ja, das war doch die EU, das waren doch gar nicht wir. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo wir auch irgendwie die Aufgabe haben, da natürlich dahinter zu leuchten oder so, was da ist, ist da wirklich real und was ist einfach nur Quatsch und so. Also weil ich die EU grundsätzlich bei allen Kritiken, die sie immer noch geben mag, für ein sehr unterstützenswertes Projekt halte.
Man glaubt immer gar nicht, womit die sich beschäftigen. Also sind wir fertig oder darf ich noch was
sagen? Nee, ich wollte noch kurz was anderes zu dem deutschen und also beziehungsweise den mehrsprachigen Inhalten sagen. Das ist alles richtig und ich weiß das auch immer zu schätzen, vor allem wenn man alles andere vergleicht, was es irgendwie gibt an Regierungsinstitutionen oder sowas, dass man bei der EU wirklich viel findet. Aber um jetzt eine Lanze auch sicher für unsere Zuschauer zu brechen, vielleicht jetzt nicht für die jetzt am Mittag Zeit haben zuzugucken, wenn man jetzt heimkommt, wenn man normal 8 Stunden arbeitet und eben nicht den Job wie wir hat, dass man sich wirklich damit für Geld beschäftigt, sondern abends heimkommt, dann ist es halt schon meiner Meinung nach ein bisschen zu viel erwartet für jemanden, dass er sich dann anstatt seine Zeitung zu lesen, was ja zum Glück immer noch sehr viele machen, jetzt bei der EU zu gucken, was die veröffentlicht zu einem bestimmten Thema, wohl wissend, dass das dann nur eine Meinung ist.
Aber das ist ja das, was Holger eben vorhin auch schon meinte oder so, dass das ist eine Frage der vierten Gewalt, dass es eigentlich keine europäische vierte Gewalt gibt. Im Gegenteil, gewisse Blätter in Deutschland machen das ja immer noch gerne, irgendwie so eine Skandalgeschichte zu machen, was die EU wieder verbrochen hat. Und wenn man genau hinkriegt, ist alles Quatsch oder so. Ja. Weil das halt immer schöne Bilder und schöne Schlagzeilen gibt. Und das ist.
Und so einen riesen Wasserkopf hat die Verwaltung der EU auch wieder nicht, wie man so
genau, immer also gesagt Vergleich hat. Also im Vergleich ist es nicht.
Im Vergleich zu Kommunalverwaltungen oder sowas, also ja, wenn man die Ratio hat.
Den schönen Vergleich fand ich ja immer, dass es in der EU-Kommission weniger Beamte gibt als in der Kölner Stadtverwaltung.
Ja, das finde ich auch. Genau, du wolltest, ich hatte dich jetzt unterbrochen mit meinem Hinweis, weißt du es noch?
Nee, ich wollte einfach sagen, wie viel, ein Beispiel noch, wie viel da im Hintergrund läuft, also aus unserem Bereich speziell jetzt. Ne? Also gestern zum Beispiel gibt es, wir haben ja viel über das Thema Fake News gesprochen und so. Es gibt seit fast 2 Jahren vom Digitalkommissariat eingesetzte High-Level Working Group. Das heißt, die haben dann eine riesen Expertenkommission gegründet, die sich mit dem Thema befasst. Ne, die konferiert und so, und die hat jetzt gestern ihren Abschluss, kann ich nur empfehlen. Vielleicht mal als kleine Hausaufgabe, einfach mal bei googeln und selber bei der EU suchen, ob man das findet. Die hat nämlich gestern ihren Abschlussbericht veröffentlicht.
Und auch einfach bei Heise Online nachgucken.
Das und das ist total spannend, weil diese High-Level Working Group gibt jetzt der EU, der Politik Handlungsempfehlungen, und wir können davon ausgehen, dass das Thema Fake News aus dem Digitalkommissariat demnächst auch auf die gesetzgeberische Agenda kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Genau. Ich würde sagen, dass trotz allem und bevor wir alle Leute jetzt hier sagen, geht mal bei der EU gucken, hat Therese Kubis geschrieben, es dauert einfach ewig lange, sich durch die EU-Server zu suchen. Der Zeitaufwand ist horrend im Vergleich zu Tagesschau und Heise Online.
Das stimmt, genau.
Und deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe, wir werden das ja weitermachen, aber ich fand es allein jetzt schon mal spannend und hoffentlich auch für die Zuschauer so ein bisschen zu gucken, warum manche Sachen eben vielleicht für weniger Aufmerksamkeit sorgen. Wobei, also auch diese Geschichte ist ja nicht erledigt. Du hast gesagt, die Empfehlung, man muss jetzt gucken, was passiert.
Nee, wir werden auf jeden Fall weiter
berichten. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten, und was aus Europa kommt, ist ja bei uns auch, ich sage jetzt mal, immer zu lesen. Das kann man wahrscheinlich nicht versprechen, aber so also umfassend wird auf jeden Fall berichtet. Jo. Und ansonsten ist es immer wieder spannend.
Dran.
Genau, wir bleiben dran. Und
eine Frage noch zum Schluss.
Ja.
Es gab die Frage ganz am Anfang, ob wir alle schwarz anhaben, weil Stephen Hawking gestorben ist.
Achso,
das ist dunkelgrün.
Also es ist kein abgesprochener Trauerauftritt wegen des Todes von Stephen Hawking.
Aber es macht mich trotzdem sehr traurig.
Wir gedenken ihm hier auch mit Respekt und Ehrfurcht.
Genau. Ja. Okay, und dann mache ich, dann beende ich trotzdem noch die Sendung, weil ich Moderator bin. Also danke fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr auch in den Kommentaren auch auf YouTube sonst nochmal reinschreiben, falls auch noch andere Themen aus der EU sind, wo ihr sagt, guckt doch mal da nochmal drauf. Wir nehmen ja auch Hinweise immer entgegen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur Heise Show, wieder um 12 und auch wieder wirklich.
Ciao. Wieder wirklich. Tschüss. In diesem Sinne.